Ja, guten Morgen auch von mir hier vorne. Ja, vor einer Weile habe ich eine Predigt gehalten, da habe ich gleich am Anfang euch das Thema ganz genau benannt. Ich habe gesagt, Hans-Jürgen braucht dann nicht extra nochmal nachfragen, um den Titel für die Homepage bereit zu haben. Und vor allem euch sollte es helfen, so den roten Faden durch die Predigt zu behalten. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Heute sollt ihr allerdings selber auf das Thema kommen. Dazu werde ich jetzt am Anfang so ein paar Beispiele aus dem Leben nennen, die dieses Thema umschreiben. Und am Ende dürft ihr dann gerne laut eure Ideen mir entgegenrufen, um welches Thema es gehen könnte. Ich fange mit dem ersten Beispiel an. Jona ist 5 Jahre alt. Seine Schwester Hannah ist gerade 2 geworden. Er kommt öfter aus dem Kindergarten zurück und singt stolz ein neues Lied, das er dort gelernt hat. Mama und Papa sind begeistert. Doch dann fängt seine kleine Schwester auch an zu singen. Die Worte passen gar nicht zueinander und auch die Melodie stimmt überhaupt nicht. Aber Mama und Papa wirken auf Jona noch begeisterter, als wenn er singt, und zwar mit richtigen Worten und richtiger Melodie. Das ärgert und verletzt ihn. Malte ist 10 Jahre alt. Im Sportunterricht soll Fußball gespielt werden. Er ist jetzt schon nervös. Was, wenn er wieder bis zum Ende warten muss, in eine der beiden Mannschaften gewählt zu werden? Elena ist 16 Jahre alt. Gerade haben sie eine Englischklausur in der Schule geschrieben und heute ist der Rückgabetag. Elena ist aufgeregt, denn so richtig gut ist es eigentlich nicht gelaufen. Die Lehrerin schreibt den Notenspiegel an die Tafel. Ob sie wohl über oder unter dem Schnitt liegen wird. Als sie ihre 4 sieht, ist sie enttäuscht. Natürlich kann sie nicht anders, als einen Blick auf die Klausur ihrer Sitznachbarin zu richten. Das macht ihre Enttäuschung nicht besser. Sie hat eine 1. Volker ist 40 Jahre alt. Auf der Arbeit steht heute ein wichtiges Meeting an. Es wird verkündet, wer die Beförderung und damit das neue Büro für sich bekommt. Wie er es einrichten wird, hat er sich schon vorgestellt. Wenn da nur nicht die 2 Kollegen wären, die für die Beförderung auch in Frage kommen. Ein letztes Beispiel. Gertrud ist 60 Jahre alt. Sie ist stolze Oma von 2 süßen Enkeln. An Ostern will ihre Tochter mit diesen beiden Enkeln zu Besuch kommen. Allerdings nur für 3 Tage. Und das, obwohl sie so weit weg wohnen. Bei den anderen Großeltern werden sie eine ganze Woche sein. Und bestimmt sind die da auch viel lieber. So, jetzt dürft ihr eure Ideen, was das Thema sein könnte, einfach mir entgegenrufen. Neid ging schon mal in eine gute Richtung. Ja, vergleichen ist auch sehr gut. Verzweiflung und Hoffnung, ja. Es hängt alles damit zusammen. Eifersucht spielt auch mit rein. Genau, also das Thema, um das es heute gehen soll, ist Konkurrenz. Das alles, was ihr genannt habt, spielt da irgendwie mit rein. Es waren 5 Beispiele aus dem Leben von Menschen ganz unterschiedlicher Altersgruppen. Ne? Das ging von 2 Jahre oder von 5 Jahre bis hoch zu 60 Jahre. Und trotzdem hatten sie alle ein bestimmtes Thema, ein Thema, was sie vereint hat, Konkurrenz. Der 5-jährige Jona steht in Konkurrenz zu seiner kleinen Schwester, was die Bewunderung der Eltern angeht. Zumindest empfindet er das so. Der 10 Jahre alte Malte hat das Gefühl, gegen den Rest seiner Klasse konkurrieren zu müssen, wenn es um die Frage geht, wer zu denen gehört, die als erstes in eine Mannschaft gewählt werden und zu den beliebten Spielern gehören. Die 16 Jahre alte Elena steht in Konkurrenz zu ihrer Sitznachbarin und irgendwie auch zum Rest der Klasse. Und ihre Sitznachbarin hat eine 1 geschrieben. Elena hat es nur zu einer 4 gebracht. Der 40 Jahre alte Volker steht in Konkurrenz zu seinen Arbeitskollegen in Bezug auf die Beförderung und das neue Büro und damit verbunden ja auch irgendwie die Anerkennung vom Chef. Und Gertrud steht in Konkurrenz zu den Schwiegereltern ihrer Tochter. Werden die von den Enkeln mehr geliebt? Ich habe extra Beispiele aus dem Leben genommen, aus ganz unterschiedlichen Altersgruppen, weil ich denke, dass Konkurrenz oder wie ihr es auch genannt habt, Neid oder dieses Vergleichen ein Thema ist, was wir alle in irgendeiner Form kennen. Vielleicht fällt dir direkt ein oder auch mehrere Beispiele aus deinem Leben dazu ein, wo du das erlebt hast. Vielleicht konntest du dich mit einem dieser Beispiele gut identifizieren. Bei mir ist es definitiv das Beispiel mit dem Sport. Ich war immer die Letzte, die auf dieser Bank saß. Wenn ich Glück hatte, war ich mal die Vorletzte. Aber vielleicht musst du auch ein Weilchen darüber nachdenken, dass dir ein Beispiel aus deinem Leben einfällt, was das Thema Konkurrenz betrifft. In unserem Predigttext heute geht es Menschen genauso. Sie erleben das Gefühl, in Konkurrenz zu anderen zu stehen. Es geht um die Jünger und um Jesus' Umgang mit ihrem Gefühl von Konkurrenz. Der Text steht in Markus 10, Verse 35 bis 45. Ihr könnt vorne gleich mitlesen. Ich lese aus der Guten Nachricht. Also Markus 10, Verse 35 bis 45. Da gingen Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, zu Jesus hin und sagten zu ihm: Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was möchtet ihr denn? Fragte sie Jesus. Was soll ich für euch tun? Sie sagten: Wir möchten, dass du uns rechts und links neben dir sitzen lässt, wenn du deine Herrschaft angetreten hast. Jesus sagte zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Das können wir, sagten sie. Jesus erwiderte: Ihr werdet tatsächlich den gleichen Kelch trinken wie ich und mit der Taufe getauft werden, die mir bevorsteht. Aber ich kann nicht darüber verfügen, wer rechts und links neben mir sitzen wird. Auf diesen Plätzen werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat. Die anderen 10 hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus alle 12 zu sich her und sagte: Ihr wisst, die Herrscher der Völker, ihre Großen, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss es anders sein. Wer von euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, soll allen anderen Sklavendienste leisten. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Schauen wir uns mal kurz den Text etwas genauer an, bevor wir wieder zum Thema zurückkehren. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz Verse 35 bis 37 einblenden. Jesus und seine Jünger sind hier auf dem Weg nach Jerusalem, heißt es da. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind jetzt in der Zeit kurz vor dem Osterfest. Jesus ist also auf seinem letzten Weg, könnte man sagen. Und die Jünger Johannes und Jakobus stellen sich vor, wie das wohl sein wird, wenn Jesus erstmal König ist und von Jerusalem aus herrscht. Sie stellen sich wahrscheinlich einen Thron in der Mitte vor, an dessen linker und rechter Seite, also auf den Ehrenplätzen, sie jeweils sitzen dürfen. Verse 38 bis 40. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde diese Bitte darum, auf den Ehrenplätzen sitzen zu dürfen, doch ein bisschen dreist von den beiden, oder? Aber Jesus reagiert nicht darauf, indem er sie irgendwie bloßstellt oder ihre Bitte direkt ablehnt, sondern er macht deutlich, dass es eben nicht darum gehen wird, tatkräftig an seiner Seite zu regieren und mächtig zu sein, sondern dass es darum geht, das zu akzeptieren, was Gott für Jesus und auch für sie als Weg bestimmt hat. Und dieser Weg wird nicht leicht sein. Jesus bittet später im Garten Gethsemane selbst darum, dass Gott diesen schweren Weg, diesen Kelch, wie er es nennt, an ihm vorüberziehen lässt. Eben diesen Weg demütig anzunehmen, anstatt herrschen zu wollen, darum geht es. Vers 41. Jakobus und Johannes standen bis jetzt mit ihrem irgendwie dreisten, unangemessenen Wunsch nach Ehrenplätzen im Zentrum. Aber dass die anderen Jünger so empört sind darüber, zeigt ja irgendwie, dass sie sich doch eigentlich genau dasselbe wünschen. Das ist Gefühl von Neid, wie es vorhin auch von euch genannt wurde. Konkurrenz kommt da auf jeden Fall zum Tragen. Muss ich etwa, weil die beiden auf den Ehrenplätzen sitzen wollen, kürzer treten? Muss ich einen weiter entfernten Platz einnehmen? Wer gewinnt hier das Rennen um die Plätze links und rechts von Jesus? Verse 42 bis 44. Wieder reagiert Jesus nicht, indem er den Wunsch oder die Sehnsucht der anderen Jünger ablehnt oder die Jünger so in ihrer Hoffnung auf die Ehrenplätze beschämt, sondern indem er erklärt, wie Gemeinschaft bei Gott funktioniert. Erstrebenswert ist für uns als Jesu Nachfolger nicht, wie sonst in der Welt, Herrschaft über andere auszuüben, indem wir andere klein halten oder unterdrücken oder ihnen Schlechtes antun, sondern Gemeinschaft bei Jesus definiert sich dadurch, dass wir einander dienen. Und in Vers 45 macht Jesus deutlich, dass er selber das ultimative Beispiel dafür ist, wie ein Leben ohne Konkurrenz aussehen kann. Er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, wie es andere Herrscher tun. Er will nicht der mächtige Herrscher über uns sein, sondern er will uns dienen. Und sein Dienst für uns geht so weit, dass er sein Leben für uns gibt und uns so die Freiheit schenkt, anstatt uns zu versklaven, wie weltliche Herrscher es tun. Kommen wir wieder zurück zum Thema Konkurrenz. Ich bin mir ganz sicher, in irgendeiner Form kennen wir alle dieses Gefühl, egal wie alt wir sind. Das fängt schon von Kindesbeinen an. Ob es nun darum geht, bei wem die Eltern dem Gesang mit scheinbar größerer Begeisterung zuhören oder darum, wer im Sport als erstes oder als letztes in die Mannschaft gewählt wird. Ob darum, wer die bessere Note in der Englischklausur bekommen hat oder wer das neue Büro. Oder ob es um die Zuwendung der Enkelkinder geht oder eben um die Ehrenplätze neben Jesus selbst. Ich glaube, hinter all dem steckt doch eine Sehnsucht nach Aufmerksamkeit. Eine Sehnsucht danach, Anerkennung und Liebe zu erfahren. Eine Sehnsucht danach, dass ich gesehen werde. Eine Sehnsucht nach Bestätigung, die mir sagt, du bist genau richtig, so wie du bist. Und du bist wichtig. All diese Sehnsüchte, die hinter dem Gefühl von Konkurrenz stehen, sind etwas ganz Menschliches. Und trotzdem fordert Jesus uns auf, umzudenken. Er selbst ist das ultimative Beispiel dafür, wie ein Leben ohne Konkurrenz aussehen kann. Wer unter uns groß sein möchte, der soll anderen dienen. Dazu fordert Jesus uns auf. Der soll sich eben nicht darum streiten, bei wem die Eltern begeisterter dem Gesang zuhören oder wer im Sport als Erster gewählt wird oder wer die bessere Note bekommt oder das neue Büro. Das sagt sich leicht, oder? Ich kann doch meine Sehnsucht nach Aufmerksamkeit, nach Liebe und Bestätigung nicht einfach abstellen, als wenn ich so einen Knopf drücke und dann ist es weg. Das Tolle bei Gott ist, dass ich das nicht muss. Ich bin als Mensch geschaffen und ich darf Mensch sein. Und ein menschliches Bedürfnis ist es nun mal, gesehen, geliebt und gewollt zu werden. Die gute Nachricht, die Jesus für uns hat, ist, um seine Aufmerksamkeit gibt es keinen Konkurrenzkampf. Also wenn ihr einen Satz heute mit nach Hause nehmt, dann den. Um Gottes Aufmerksamkeit gibt es keinen Konkurrenzkampf. Warum nicht? Weil wir uns seine Aufmerksamkeit gar nicht verdienen können. Egal wie schön oder schlecht ich singe, egal welche Note ich schreibe, egal wie gut oder schlecht ich im Sport bin, egal ob ich die Beförderung bekomme oder nicht und egal welche Oma die Enkelkinder anscheinend lieber haben. Gottes Aufmerksamkeit habe ich zu 100%. Um seine Aufmerksamkeit muss ich nicht mit anderen buhlen oder kämpfen. Um seine Aufmerksamkeit, um seine Bestätigung und um seine Liebe gibt es keinen Konkurrenzkampf. Die gilt immer und zu 100% mir. Und ebenso gehört sie zu 100% und immer vollkommen dir. Und diese 100% werden auch nicht mehr, wenn du hier vorne stehst und Lobpreis leitest oder predigst. Und genauso werden sie auch nicht weniger, wenn du zu Hause sitzt und einfach nur zuhörst. Um Gottes Aufmerksamkeit gibt es keinen Konkurrenzkampf. Es gibt nichts, was du tun kannst, was Gott dazu bringt, sich weniger für dich zu interessieren. Sein Interesse gilt dir schon und zu jeder Zeit zu 100%. Und wenn diese Aussage unsere Lebensgrundlage wird, dann kann sich etwas in unserem Leben ändern. Wenn wir uns zu 100% geliebt, gesehen und gewollt wissen und aus dieser Sicherheit heraus leben, dann heißt es nicht, dass wir nie wieder neidisch auf andere sein werden oder nie wieder das Gefühl von Konkurrenz empfinden werden. Aber wir können vielleicht anders mit diesen Gefühlen umgehen, aus einem anderen Blickwinkel drauf schauen. Wie könnten dann die Beispiele vom Anfang vielleicht aussehen? Der 5-jährige Jona würde vielleicht, anstatt mit Unverständnis für das falsche Singen seiner Schwester, fröhlich mit ihr zusammen das Lied singen und sich darüber schlapplachen, was für eine komische und kreative neue Version dabei herausgekommen ist. Der 10-jährige Malte würde vielleicht viel mehr in sich ruhen, wenn er bis zum Ende auf der Bank sitzen bleibt, weil er weiß, dass sein Wert nicht davon abhängt, wann er in welche Mannschaft gewählt wird. Die 16 Jahre alte Elena hätte zwar trotzdem noch die Note 4 für ihre Klausur bekommen, würde aber anders darauf reagieren. Anstatt sich mit ihrer Sitznachbarin zu vergleichen, die eine 1 bekommen hat, wäre Elena zufrieden mit sich und hätte deshalb vielleicht plötzlich Augen für ein anderes Mädchen in der Klasse, die eine 5 geschrieben hat. Aus dieser neuen Perspektive könnte Elena vielleicht sehen, dass sie beim nächsten Mal gemeinsam für die Klausur lernen können und sich vielleicht dadurch beide um ein paar Noten verbessern. Der 40 Jahre alte Volker würde sich vielleicht, was die Beförderung und damit die Bestätigung durch den Chef angeht, vielleicht ein wenig weniger verrückt machen lassen. Statt in Gedanken schon das neue Büro einzurichten, hätte er vielleicht seinen Kollegen mehr im Blick und würde sehen, welche privaten Probleme er gerade zu Hause hat und dass der die mit der Beförderung einhergehende Gehaltserhöhung dringend braucht, um über die Runden zu kommen. Und die 60-jährige Gertrud, sie könnte anstelle von Sorge um das zu kurz kommen, was die Aufmerksamkeit ihrer Enkel betrifft, bemerken, dass es in der Gemeinde ein paar Kinder gibt, deren Großeltern sogar in einem anderen Land leben und die sich bestimmt sehr freuen würden, wenn sie ein paar Nachmittage bei Gertrud verbringen könnten. Ihr seht, es sind alles Beispiele. Es sind auch keine perfekten Beispiele. Aber Beispiele aus dem Alltag und aus jeder Altersgruppe. Beispiele, wie sich unser Fokus ändern könnte, wenn wir nicht mehr ständig von unserer Sehnsucht nach Aufmerksamkeit und Bestätigung geleitet werden, sondern wenn wir ganz tief in unserem Inneren um Gottes Aufmerksamkeit und um seine Liebe und Bestätigung wissen, die wir uns eben nicht verdienen können und die uns immer zu 100% gilt, egal wie toll oder wie schlecht wir sind. Wenn wir wissen, dass es um Gottes Aufmerksamkeit eben keinen Konkurrenzkampf gibt, dann wird unser Blick freier für unsere Mitmenschen. Und ich glaube, erst dann können wir ihnen auch wirklich dienen. Noch ein Beispiel zum Abschluss, das diesen Perspektivwechsel von Gegeneinander zu Miteinander, also das Leben ohne Konkurrenz, veranschaulicht. Das ist ein Beispiel von einem Pastor aus der Landeskirche. Deswegen ist hier von Konfirmanden die Rede und nicht von Bibelunterrichtsschülern. Mit den Mädchen und Jungen einer Konfirmandengruppe wurde an einem Abend ein Spiel gespielt. Alle Spieler sollten sich herausputzen und es wurde ein Casino aufgebaut. Pferderennen, Poker, Roulette, Lose ziehen und so weiter. Jeder und jede bekam ein Sparbuch. Auf diesem war immer der aktuelle Kontostand zu sehen. Jeder konnte den Abend überspielen, was er wollte. Zwischendrin war Zeit für Getränke und Gespräche, gemeinsame Fotos und andere Aktionen. Allerdings war das Casino besonders. Gewonnen hatte am Ende, wer das meiste Geld verloren hatte. Man könnte meinen, dass diese Regel den Abend eigentlich kaum verändern dürfte. Es gibt am Ende schließlich immer noch die eine oder den einen, der Erster werden will. Aber das stimmte nicht. Die Stimmung des Abends wurde durch diese Regel vollkommen verändert. Die Mitspieler gaben sich gegenseitig Getränke aus und überlegten, wie sie den anderen auf möglichst kreative Art und Weise Geld zukommen lassen konnten. Ein Verlust wurde gefeiert. Gewinne wurden stattdessen mit einem Achselzucken hingenommen. Es ist eine verschobene Welt, obwohl nur eine scheinbar harmlose Regel geändert wurde. Seit diesem Spiel, so schreibt der Pastor, hat die Konkurrenz zwischen den Konfirmanden spürbar abgenommen und die Achtsamkeit füreinander spürbar zugenommen. Konkurrenz. Ein Thema, das wir alle in irgendeiner Form kennen. Da bin ich mir sicher. Es wurzelt in unserer ganz menschlichen Sehnsucht nach Aufmerksamkeit, nach Anerkennung, nach Bestätigung, nach gesehen und gewollt sein. Etwas ganz Menschliches. Und deshalb lehnt Jesus dieses Bedürfnis seiner Jünger auch nicht ab. An keiner Stelle blamiert er sie dafür oder sagt, dieser Wunsch wäre nicht gerechtfertigt. Und Gott lehnt auch dieses Bedürfnis in uns nicht ab. Es ist etwas ganz Menschliches, eine Sehnsucht, die zu uns gehört. Aber Gott schickt Jesus und zeigt uns durch ihn, dass seine Liebe, seine Aufmerksamkeit und sein Ja zu uns uns zu 100% gilt, und zwar jedem Einzelnen von uns. Um seine Aufmerksamkeit gibt es keinen Konkurrenzkampf. Die Prozentzahl seiner Aufmerksamkeit müssen wir nicht untereinander aufteilen. Seine Liebe können wir uns nicht verdienen, er schenkt sie uns einfach. Er möchte unsere Sehnsucht nach Aufmerksamkeit stillen. Dann brauchen wir uns nicht an falschen Orten auf die Suche danach zu begeben, sondern haben stattdessen den Blick frei füreinander. Dann wird aus einem Gegeneinander ein Miteinander. Ein Leben zumindest fast ohne Konkurrenz. Amen.